Komplizen der Edo Zanti Podcast, Ausgabe 8 zum Album Here Comes the Night. Und wir machen ja zu jedem Album immer zwei Podcasts. Und jetzt wollen wir mal ganz weit zurückgehen, denn wir haben zwei absolute Pioniere hier aus der Anfangszeit von Edo, aus der Frühzeit von Edo. Zum einen Armin Rühl und Markus Born. Armin muss man eigentlich nicht vorstellen, einer der bekanntesten und besten Drummer in Deutschland. Markus Born, Tontechniker, Studioinhaber inzwischen.
Auch, ja.
Das alte Studio von Winnie Lyon, Sandhausen. Genau. Das ich auch noch sehr gut kenne, hat der kleine Arno mal ein Demo aufgenommen,
als
ich es auch mal versucht habe.
Ach komm, das musst du mal erzählen.
Mit Winnie Lai ist leider nichts geworden, weil der Kollege, mit dem ich das aufgenommen hat, die Sony wollte das haben und der Kollege hat nichts anderes zu tun gehabt, als eine Tankstelle zu überfallen. Und ist danach erstmal 2,5 Jahre in den Knast gefahren und das war's mit meiner Popstar.
Hat die VÖ leicht ins Wanken gebracht.
Ja, meine Erinnerung an das Studio.
Mega.
Aber es geht ja nicht um mich, sondern es geht um Edo Zanki. Und Armin, du bist einer der allerersten, der überhaupt so mit Edo zusammengespielt hat. Ihr kommt aus derselben Region. Ja. Eine sehr ländliche Region, muss man denen sagen, die es nicht wissen. Wie habt ihr euch da gefunden?
Das war, schätze ich mal, 1977. Da habe ich in einer Ami-Clubband gespielt. Und da waren zwei schwarze GIs, Bass und Gitarre. Und der Scheucher Franz, Gitarrist. Und wir haben Funk-Rock gespielt. Das gab es gar nicht. Die Musik hat keiner gespielt. Mhm. Und dann hatten wir einen Auftritt bei der Badischen Landesbühne in Bruchsal, Sommerfest. Und im Publikum saß Edo und Wilko. Und nach dem Auftritt haben mich die beiden Zanki-Brüder gefragt, ob ich Interesse hätte. Edo will eine Band aufbauen, sie brauchen einen Drummer. Da war ich 20 Jahre alt. Und war natürlich super happy für so ein Angebot, weil Schlagzeug spielen wollte ich schon immer, habe ich schon immer gern gemacht, weil ich heute noch kenne. Und das bedeutete ja dann Profi, ins Profi bist.
Ja, du hattest damals einen Job, glaube ich.
Ja, ja. Ich war Industriekaufmann und habe...
Was man halt so macht. Ne?
Ah, ja. Ich habe Wochenends habe ich immer gespielt und in der Woche habe ich getan, als wäre ich ein Industriekaufmann. Ich weiß heute noch nicht, was eine Bilanz ist.
Das sollte man als Musiker aber wissen, glaube ich.
Nee, als Musiker war es. Hat mich nie interessiert. Mich hat immer interessiert, mit guten Leuten Musik zu machen.
Hast du den Job dann geschmissen gleich?
Ja. Der Edo hatte bei CBS einen Plattenvertrag. Und die CBS hat dafür gesorgt, dass er Musiker bezahlen kann. Und so meinem Vater habe ich gesagt, als Industriekaufmann verdiene ich 1400 D-Mark und als Musiker 1500 D-Mark. Ich werde jetzt Musiker. Dann hat mein Vater gesagt, ja, du bist jetzt auch alt genug und so. Da vorne ist die Tür. War gut für mich. Oh. Ich kann Autorität nicht haben. Das, mit dem Spruch bin ich auch um die Bundeswehr rumgekommen.
Ich auch, ja.
Ich habe gesagt, ich kann keine Autorität vertragen. Die Vorstellung, dass jemand, der jünger ist oder ungebildeter ist als ich, und gibt mir Befehle. Da werde ich verrückt.
Ich kenne das.
Aber das hieß ja geburtenstarke Jahrgänge, damals heute Boomer. Und da hatten die genug. Und einer, der Musik verrückt war, so wie ich. Ich sagte, ja, hau ab, dann mach deine Musik.
Markus, wie war das bei dir? Du bist ein bisschen später dazu
gekommen. Ich bin ein bisschen später dazu gekommen, ja. Als die Platte entstanden ist, saß ich noch quasi im Proberaum, habe die Schule geschwänzt und habe auf dem Vierspur-Tascam-Gerät versucht, irgendwie Pink Floyd-Tracks nachzubauen. Ich habe den Edo dann, das hat sich so angeschlichen, kann man sagen. Ich wusste natürlich, aus meiner Zeit, ich habe 84 das erste Studio gemacht und damals halt so mit einer 8-Spur-Maschine Demos gemacht. Und dann wusste man so unter Kollegen, es gibt bei Bruchsal gibt's ein Studio und da ist der Edo Zanki und die machen das richtig gute Zeug und so. Und ein paar Jahre später habe ich dann den Gaggi kennengelernt, der ja viel mit Edo gespielt hat, auch auf dieser Platte gespielt hat. Edo wusste dann auch, es gibt da auch noch ein kleineres Studio, wo so jemand arbeitet. Und ich hatte dann einen Job für eine Firma aus Dänemark, TC Electronics, die so Studiogeräte herstellt, also quasi Product Specialist. Und bin rumgefahren und habe quasi deren Zeug vorgeführt. Die hatten ein tolles neues Delay. Und dann bin ich so durch die Studios gefahren und dann war ich erstmal hier drin. Und das war eine super angenehme Erfahrung, weil das einfach nicht bloß war, da kommt jemand und will uns was vorführen, was will der hier und lass mal hören und dann geh wieder, sondern da habe ich echt das Interesse gespürt an dem, ja, wo sitzt du, was machst du, und man, seither kannte man sich halt so ein bisschen. Und irgendwann viel später dann, Ende der 90er, habe ich Edo beim Florian Sitzmann getroffen, befreundeter Producer, Keyboarder, weil ich eine die Soloplatte vom Kosho produziert habe, der auch bei den Söhnen gespielt hat dann. Und da kam Edo zufällig vorbei und sagte, ich brauche jemanden, der mir hilft. Ich habe diese riesen Söhne-Band im Studio, die sind anstrengend, super kreativ, aber irgendwie Tag und Nacht, es geht, der eine schläft, der andere will was machen, ich komme zu gar nichts mehr, ich brauche irgendwie Hilfe. Und dann habe ich gesagt, hey, würde ich sofort machen, und plötzlich saß ich hier drin. Und dann, daraus hat sich dann eine sehr lange, schöne Arbeitsbeziehung entwickelt.
Aber ich schließe daraus, dass du das Album schon kanntest, also dass du Edo auch schon wahrgenommen hast, als er noch Englisch
war. Ja. Ich hatte ihn, also ich kannte ihn so von dem, was man so gehört hat im Radio und halt klar von den Platten, aber es war jetzt nie so, dass er, so ganz präsent war immer. Also ich wusste, dass diese Art von Musik, so eine West Coast inspirierte amerikanische, englisch gesungene Platten zu machen, gab es ja damals eigentlich nur Lake und ihn. Und das war halt was so faszinierend war, dass sowas aus Deutschland kommt mit diesem Spielgefühl, dass es natürlich so ein Benchmark war, wo man sagte, ey, wenn du so Musik machst, dann ist es sozusagen die rote Linie, die du halbwegs erreichen willst, damit es irgendwie eine Qualität hat.
Du hast gesagt, Armin, du kamst als junger Schlagzeuger mit 20 zu ihm. Ist man da respektvoll gewesen oder warst du so ein wilder Kerl, dass du gesagt hast, das stemme ich?
Ich war ein roher Diamant, sag ich mal. Und Wilco und Edo haben mich geschliffen und zum Glänzen gebracht. Ich meine, man muss sich das vorstellen, damals gab es keine Computer im Studio und keinen Click-Track. Aber Edo hat mir einen Kopfhörer aufgesetzt mit so einem Rhythmusgerät, was so allein Unterhalter. Und dann habe ich dazu gespielt und habe mein inneres Timing trainiert. Hm. Obwohl ich heute noch davon lebe.
Und wie war es im Bandgefüge? Wie habt ihr euch als Band zusammen? Ja, so eine Band muss ja auch funktionieren.
Das ist immer, selbst in meiner Band, wo ich heute spiele. Wir sind Kumpels, wir sind Freunde, machen zusammen Musik. Da gibt es keine Hierarchien oder irgendwas. Freunde kommen zusammen und entwickeln eine Vision. Wir haben nie gestritten oder irgendwas. Wir haben auch nie... Wenn einer eine Idee hatte, über Musik kann man schlecht reden, sage ich immer. Wir haben uns immer hingesetzt und haben jede Idee bearbeitet. Und dann weiß man nachher von alleine, war eine gute Idee, klappt oder scheiß Idee.
Die Richtung war von vornherein klar oder gab es auch noch ein bisschen rumexperimentiert?
Wenn du am Klavier sitzt und singt, dann ist es eine Richtung.
Das stimmt.
Dann musst du nur noch irgendwie dein Instrument da in Form bringen, dass es ein geiler Song wird.
Ja, Rico hat mir mal erzählt, dass wenn der Edo Klavier gespielt hat, das war schon so wie eine ganze Band.
So angefühlt. Rhythmisch und harmonisch. Okay. Ich habe mich mal gefragt, oder ich habe den Alfred mal gefragt, warum benutzen da Edo immer die schwarzen Tasten, so viele schwarze Tasten? Das sind weniger als die weißen.
Das ist aber, glaube ich, auch in den späteren Arbeiten, als ich mit ihm zusammengearbeitet habe, das fand ich immer faszinierend, dieser Blick aufs Wesentliche und wie er mit Reduktion kreativ umgegangen ist. Also diese Fähigkeit, einfach alles Unnötige wegzulassen und es scheinen zu lassen. Genau. Und es sehr geschmackvoll scheinen zu lassen. Mhm. Ich glaube, das war ihm einfach eigen. Der hat so gehört.
Ich glaube, diese Prägung die ihr alle habt, kommt auch ein bisschen, du hast es schon erwähnt, durch die Amis hier, ja, in der Region.
Oder? Das ganz klar, ganz klar. Der Norbi hat im Ami-Club gespielt, Alfred nicht so, Tanz- und Unterhaltungsmusik gemacht und so. Aber ich habe amerikanische Musik mit amerikanischen Musikern vor amerikanischem Publikum gespielt. Und das prägt.
Und das waren lange Sets, ne? Das waren also 5 Sets à 50 Minuten.
Von 8 bis 1. 5 Stunden lang.
Vor einen Haufen durchgeknallter und besoffener Amis.
So. Ja, ja. Aber da habe ich gelernt, was Funk ist und Soul und Rock'n'Roll und Western Country Musik und den ganzen Quatsch da.
Hast du auch den Wilco da erlebt? Der hat auch in Ami-Clubs gespielt.
Nee.
Seid ihr euch noch nicht begegnet dort?
Nee. Ich kannte die Marquis, was die Showband war, wo Edo vorher gesungen hat. Ich weiß nicht, hat da Wilco auch Gitarre gespielt bei den Marquis? Ja. Die waren die Top-Band in der ganzen Umgebung, was Showbands oder Tanzmusik oder so. Habe ich auch gemacht vorher. Meine Band hieß Hollywood Tanz und Showband. Aber ich weiß alles über ABBA und Gloria Gaynor und Disco.
Euer erster Proberaum, wir haben schon mal gesprochen. Ich glaube, das war irgendwo im Schuppen.
Bei mir zu Hause in der Scheune.
Das war's, genau, in der Scheune.
In der Scheune habe ich meinen Vater, der eigentlich nicht wollte, dass ich Schlagzeuger werde, aber er hat erlaubt, dass ich einen Proberaum baue und dann da auch dann übe, wenn ich von der Schule komme oder wenn ich dann. Da ist heute noch eine Tür von dem Proberaum in der Scheune. Da stehen 19 Bandnamen drauf.
Ja, mega, mega.
Die da drin geprobt haben. 15 von den 19 habe ich selber gegründet.
Here Comes the Night ist das Album, über das wir sprechen. Wenn ich dich schon hier habe, du bist ja der Drummer auf dem Album. Kannst du dich noch an die Entstehung des Albums erinnern?
Ich musste nochmal den Norbi und den Alfred anrufen, die Tage. Weil es ist ziemlich weit her, weißt du, man hat so viel erlebt in 50 Jahren oder wie lange das her ist. Ja, dann plötzlich kam wieder alles. Wir hatten ein mobiles Tonstudio von den Rolling Stones, das Manor Mobile. Das stand im Hof vom Studio gegenüber. Und dann, da haben wir dann richtig professionell gearbeitet. Wir haben vorher 3-4 Monate lang geprobt. Und zwar täglich. Von 10 Uhr morgens bis 10 Uhr abends. Aber die CBS hat uns ein Gehalt bezahlt und dann waren wir auch motiviert. Und dann, das führt dazu, dass die Band tight wird. Man hätte das vielleicht auch machen können mit arrivierten, angesagten Studiomusikern zusammenstellen und so. Die hätten das dann in ein paar Tagen da runtergespielt und so. Aber das war nicht die Intention vom Edo.
Das hört man auch, das ist sehr homogen, das Album.
Wir haben uns gut verstanden, wie gesagt, und hatten eine tolle Zeit.
Wow. Das hat mich auch fasziniert beim Reinhören wieder, diese Energie von der Band. Das war auch so meine erste Frage, wie lange es euch vorher gab und ob ihr auch die Songs auch schon mal live gespielt hattet vorher, weil das klingt wirklich nach gut abgehangen, aber trotzdem frisch.
Und es gab ja auch nur dieses kleine Zeitfenster, ne? Das Stones-Mobil musste ja, glaube ich, wieder weg. Die waren zufällig in Paris. Und dann kam das Stones-Mobil hierher.
Wir haben uns richtig konzentriert.
Wie lange habt ihr gearbeitet an der Platte? Mit dem Mobile?
All Songs Recorded, December der 14. bis zum 31.
Also
1979 in Zigarrenfabrik Karlsdorf bei Peter Greenslade. Das war, glaube ich, der Mann, der das Männer Mobile,
genau,
der Techniker. Der, kennst du die Anekdote? Warst du da eigentlich auch dabei, als er hier fast verprügelt wurde?
Ja, ja. Der Peter Greenslade, ein typischer Engländer. Hat er auf den Kommunikationsknopf gedrückt und wir haben auf dem Kopfhörer haben die dann alle gesagt, can somebody come, there's a guy with a gun. Und irgendwie panisch oder irgendwas. Kann man hier mal vorbeikommen, ich glaube, da ist einer mit einer Knarre. Wilko ist dann runter und hat es geklärt und so.
Ja, das war der Nachbar, der dachte, hier wird ganz Karlsdorf abgehört von der Stasi oder sonst irgendwas, weil man das nicht kannte. Aber Markus, wenn ich dich schon mal habe, ich meine, wir können ja mal da einsteigen. Du hast ja auch vorhin irgendwie gesagt, dass du das Album sehr modern findest, eigentlich auch schon jetzt auf diese Art. Ne?
Ja, also ich, nach dem Reinhören wieder habe ich erst nochmal geguckt, wann das wirklich entstanden ist. Und es ist ja dann 79 eingespielt, ne, wenn das 80 rauskam. Mhm. Und ich fand, da sind schon so viele wirklich typische Ansätze vom Produzieren her und von den Sounds her, die so die 80er geprägt haben, auch drauf. Dass ich dann auch nochmal geguckt habe, so bei vergleichsweise Sachen, die so die 80er geprägt haben aus England, wann die rauskamen und so. Und dann habe ich gesehen, ah, die kamen alle 82, 84. Also war sehr früh eigentlich in dieser Ästhetik ein Album, was so diesen 70er-Sound so hinter sich gelassen hat. Ne? Also diese ganze Art mit Effekten umzugehen und die Art so sauber getrennt auch die Sachen aufzunehmen. Ne? Also das ist wirklich so extreme Durchsichtigkeit für diese Zeit in der Soundästhetik. Super.
Was mir auch auffällt, ist, dass da irgendwie fast jeder hat einen Titel da drauf. Normalerweise bei solchen Platten liest man dann immer, was weiß denn ich, der Künstler, der Künstler, der Künstler oder irgendwelche Leute, die zugearbeitet haben. Hier sind das fast ausschließlich, wenn man mal von Jim Rakete absieht. Ja, sind das, ihr habt alle da mitgeschrieben, selbst Armin hier. Straight on Through the Night. Das ist ein Titel, bei dem du mitgeschrieben hast. Ne? Weißt du gar nicht mehr.
Das muss versehen sein.
Der steht hier. Rühl.
Klasse Lied, ja. Ja. Aber mir war nicht bewusst, dass ich da als Urheber draufstehe.
Ja, das ist wahrscheinlich eins dieser, was du gerade gesagt hast, Session-Projekte, weil hier steht die ganze Band drauf. Wenn wir darüber gesprochen haben, dann können wir ja gleich einen Titel machen aus dem Album. Jo. Das machen wir in jedem Podcast. Ich würde sagen, weil Armin mitgespielt hat, darf Armin sich den ersten aussuchen. Der Markus macht dann den Schluss. Welchen würdest du nehmen von dem Album?
Sag mal, lass mal, Here Comes the Night.
Here Comes the Night?
Ja.
Warum diesen Titel?
Ich habe es vorhin nach 50 Jahren das erste Mal wieder gehört und dann war mir gar nicht klar, dass es ein Reggae ist. Auf die Idee gekommen sind, da eine Reggae-Version zu machen, das weiß ich nicht.
Es gab wahrscheinlich irgendwelche Drogen im Studio.
Oder so. Nee, das gab's nicht. Nein, Drogen.
Okay, dann machen wir jetzt.
Das war auch das Schöne beim Edo. Es gab Eis beim Rocco da drüben. Es gab Kaffee und Kuchen immer. Aber keine Drogen, kein Alkohol. Deswegen sitze ich auch noch hier heute. Ich spiele immer noch Musik, bin 68 Jahre alt und ich kann 8 Stunden schlafen, mir tut nichts weh. Drogen? Nein, vielleicht ein bisschen Scholle. Okay.
Als Winzer muss man das machen. Wir hören Here Comes the Night im Edo Zanke Podcast. I can see right out of my window, walking down the street, my girl, with another guy. Arm around her like it used to be with me. Whoa, it makes me want to die. Whoa, here it comes. Here comes the night. Here comes the night. Whoa, 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 yeah. Komplizen Edo Zanke Podcast, Ausgabe 8. Mit Markus Born und Armin Rühl. Ich glaube, all diese Klamotten auf den Fotos hatte ich auch mal. Guck mal hier, der Edo Zanke Band.
Oh. Ja, klar. Die Latzhose.
Ja, sehr stylisch.
Schmeine Krawatte.
Ich habe nämlich gehört, du warst auch bekannt für ausgefallene Outfits früher.
Ja. Ich mache halt so, oder jetzt auch nicht mehr, aber ich habe halt so Workshops gemacht für Drama. Und dann denke ich, als Ralf Guske viel besser Schlagzeug wie ich. Aber er kann nicht so quatschen wie ich.
Was eine Grundvoraussetzung. Und quatsche
ich die Leute dann als voll, ich trommel denen nichts vor, das sollten sie. Also sage ich, als wenn er zu viel übt, dann meint er, ihr müsst es auf der Bühne zeigen. Dann finden es vielleicht die Bandmitglieder nicht so gut und die Mädels auf der Tanzfläche auch nicht. Also bleibt beim Groove und beim Beat, dann seid ihr beliebt bei der Band und beim Publikum und so Sachen. Also, ja, für mich ist Schlagzeugspielen nicht nur Klang erzeugen, sondern die Leute sollen auch was sehen. Hm. Ich hatte schon immer eine bunte Lampe dabei. Oder Einmal war Pop-Akademie-Abordnung bei mir im Studio in Rauenberg. Kameras und alles. Und dann so ein Mädchen. Was kannst du sagen zu Multimedia? Und ich habe gesagt, ich habe es erfunden. Ja, wie? Und ich gesagt, mein Bassdrum-Fill vorne, alle halbes Jahr sieht es anders aus. Und zwar selber gemalt. Ich habe immer eine bunte Lampe dabei und ich habe immer Räucherstäbchen dabei. Und dann gucken die Leute, hören Schlagzeug, sehen ein schönes Schlagzeugchen, sehen ein schönes Bassdrum-Fill. Es riecht gut, nicht nach Aschenbecher, sondern nach Räucherstäbchen. Ich habe es erfunden, Multimedia.
Ja, mit dem Erfinder des Multimedias hier, ganz klasse.
Klamotten natürlich. Ich sage zu den Jungs, wenn ihr nicht pünktlich seid, zuverlässig und frisch geduscht und habt ein schönes Hemd an, kriegt ihr auch keinen Job in einer Band. Punkt. Da kannst du noch so viel Kunst Schlagzeug spielen können.
Das Auge hört mit, genau.
So, das Auge hört mit.
Das Auge hört mit. Markus, wenn du die Jungs einordnen müsstest damals, das war eigentlich sehr international. Das kann man so als deutsche Band gar nicht.
Genau.
Also ich zum Beispiel habe damals nicht gedacht, dass das ein deutscher Act ist.
Also das war das Faszinierende daran. Das ist einfach, also es hatte überhaupt nichts, also provinziell schon gar nicht, aber die auch nichts, was so deutsch-typisch war, sondern es klang wirklich international.
Kommt davon, dass wir für die Amis gespielt haben und Ami-Radio gehört haben.
Und das ist aber auch genau, das ist diese Schule, hier durch den Club-Circuit bei den Amis
zu gehen. Kulturelle Prägung. Ich weiß zum Beispiel.
Kulturelle Aneignung.
Später bin ich
ja, was Gutes ist in dem Falle.
Ja, also da gab es auch, ich meine, es war eigentlich eine skurrile Zeit, ne? Wenn man sich das so überlegt. Man spielt halt sozusagen bei der Armee zu deren Unterhaltung. Aber er kriegt natürlich auch auf der anderen Seite ein musikalisches Training, was du sonst nirgendwo kriegst. Und man kann das ja heute, kann man so ein bisschen gucken, wo die Bands, die lange unterwegs sind in Deutschland, wo die herkommen. Dann sieht man, dass die aus dem Norden kommen, die sind mehr britisch geprägt, weil Hamburg halt diese Verbindung nach England hatte.
Und alles südlich von Frankfurt waren die Gitarristen funky.
Genau. Und diesen Funk und Soul, den findest du eher in Süddeutschland. Zumindest in den Generationen von Musikern, die diesen Circuit noch mitgemacht haben.
Hat, glaube ich, auch was mit den Radiosendern zu tun. Ne? Das war
ja, klar. Wir haben
die Briten.
Wir haben EFN gehört. Genau. In Frankfurt war eine große EFN-Station. Und bei den Öffentlich-Rechtlichen kann ich jetzt nicht sagen, wie stark die jetzt unterschiedlich geprägt waren. Da hatte ich jetzt nicht so den Überblick, aber die rein so von wie man als Musiker aufgewachsen und initiiert wurde sozusagen, ist es schon ein Unterschied, ob man aus Hamburg jetzt kam oder hier südlich von Frankfurt.
In Köln spielen die Gitarristen alle sechs Seiten. Breng, denk, und in Mannheim oder in Heidelberg spielen sie
Trotzdem war Hamburg trotzdem auch immer ein guter Live-Standort für euch.
Ne? Ja. Ja, deswegen kamen wir da in Hamburg so gut an, weil wir für die, den ihre Ohren haben wir geklungen wie Amis. Die in Hamburg gab es den Stil gar nicht. Ich habe es vorhin erzählt, wir haben drei Tage, das war auch 78, haben wir drei Tage in Hamburg gespielt im Logo, ein berühmter Musikclub. Am ersten Tag war nichts los, weil uns niemand kannte. In der Nacht kam ein Schneesturm, war einen Meter hoch. Und am nächsten Tag hat der Peter Urban, was ein Musikjournalist ist vom Allerfeinsten, den ganzen Tag Edo Zanke gespielt im Radio und hat gesagt, Leute, geht dahin. Selbst wenn da ein Meter Schnee liegt, kein Taxi fährt und kein Bus oder irgendwas, aber geht dahin, guckt euch die Band an. Und am zweiten Tag und am dritten Tag war die Bude voll. Ha. Udo Lindenberg und das Panikorchester komplett saßen im Publikum.
Oder Meinecke auch.
Ja, genau.
Er hat den Gig mitgeschnitten mit dem Tonbandgerät von Udo, hat sie mir erzählt.
Ja. Mega. Gibt es sogar noch ein Bootleg.
Ich glaube, das gibt es noch irgendwo. Das müssen wir mal besorgen. Ja. Vielleicht hat Udo das verschwinden lassen damit.
Also können wir mal ausgraben.
Dann waren wir durch. Weißt du, zumindest in der Musikszene waren wir dann durch, weil die, wie gesagt, so einen Sound hat keiner gemacht. Wir hatten zum Beispiel drei Keyboards auf der Bühne. Wow. Edo hat Klavier gespielt, Alfred Hammond Orgel und Bruce Wallace Klavinett, ein Solina, so Streicher und was weiß ich was. Das hat ein Schlagzeug und Percussion. Weißt du?
Mega.
Und dann halt Edo mit seiner Stimme. Da sind die umgefallen.
Nach diesen Alben in Englisch hat man den Schwenk auf Deutsch gemacht. Kannst du dich noch erinnern an diesen Wechsel und an die Diskussionen, die es da gab?
Das war ganz klar, weil ab 81 war neue deutsche Welle angesagt.
Mhm.
Da war klar, ganz klar, dass keiner mehr eine Platte kauft, wo ein Deutscher Englisch singt. Weißt du? Und dann lag das auf der Hand. Wenn du Platten verkaufen willst, musst du einen deutschen Text machen.
War völlig neu damals. Also Riesenexperiment.
Ja, und er ist ja immer noch ein Soul-Sänger.
Ja.
Soul mit deutschen Texten. Deswegen ist auch damals der Xavier Naidoo dann hier gelandet. Weil er gecheckt hat, es gibt in Deutschland nur einen, der Soul auf Deutsch interpretieren kann.
Was ich so interessant finde darin, Markus, ist, dass man eigentlich überhaupt keinen Unterschied hört, außer der Sprache.
Ja.
Das ist eine völlig andere Art zu phrasieren, als andere Deutsche das machen oder gemacht haben.
Das fand ich auch interessant, dass er seine Phrasierung eigentlich komplett beibehalten hat. Also der hat überhaupt keinen, der hat seinen Gesang überhaupt nicht neu erfunden als Deutsch mit der deutschen Sprache, sondern der hat sozusagen, eigentlich hat er die Sprache als Sound benutzt, immer. So habe ich es verstanden, dass er sozusagen die Worte, er war auch ein Sänger, der, du hast ja immer den Text gespürt auch bei ihm. Also er war jemand, der den Text als ganz großer Fan, ich erinnere mich noch, oft wenn wir hier gearbeitet haben, kam er morgens rein mit irgendeinem Zitat von Joni Mitchell oder Paul Simon. Und dann, das waren ja alles so Acts, die sozusagen auch als Interpreten the meaning of the song und the emotion of the song wirklich so rübergebracht haben, ne? Also den du wirklich jedes Wort so abgenommen hast. Das hatte der Edo auch. Aber er hat trotzdem die Worte und die Sprache auch einfach als Instrument, als Sound benutzt. Und ich glaube, da war es für ihn der Unterschied gar nicht so riesig groß. Ob das jetzt ein deutsches Wort ist oder es hat halt vielleicht nicht so lange Vokale und ein bisschen mehr Konsonanten. Aber ansonsten, wenn das so singbar getextet ist, dann konnte der das gut umsetzen.
Ja. Ich habe ja die Theorie immer, dass das viel damit zu tun hat, dass es nicht seine Muttersprache ist. Dass er also auch frei war von ganz vielen solchen. Ja, weil aber ganz viele in der Zeit, das weiß ich noch, die Sprache der Täter kann man nicht singen und so ja, und schon gar nicht in der Rockmusik und das ist Schlager, aber von all dem hat er sich frei gemacht.
Das ist ein guter Punkt.
Ja, da hatte er vielleicht auch einen unbelasteteren Ansatz, stimmt. Interessant.
Auch diese Phrasierungen, die so überhaupt nicht deutsch klingen. Ich meine, wenn ich das mal vergleiche mit Udo, der klingt knallhart deutsch. Ja. Auf den Punkt, alter Drummer, singt wie ein Drummer, ist zackig. Bei Edo ist es praktisch wie vorher in Englisch, deshalb gibt es diese Unterschiede gar nicht. Ja. Habt ihr damals da groß drüber diskutiert? Also gab es da auch Leute, die gesagt haben, fang bloß nicht an auf Deutsch, das ist so groovy in Englisch?
Nee.
War klar.
Das war gar kein, wie das mit dem Edo war und der Plattenfirma, das entzieht sich meiner Kenntnis.
Klar.
Aber für uns, mein Gott, das lag auf der Hand. Und der Edo hat ja auch die Band Kiwi zum Beispiel, die hatten deutsche Texte, weißt du, die hat er ja auch produziert. Und das ging dann so irgendwie fließend. Weißt du, kommen Bands, die singen Deutsch und man sagt vielleicht die Plattenfirma, willst du nicht auch Deutsch singen? Weil mit englischen Texten
ist gerade
kommt man nicht mehr weit. Wenn er da massiv dann mit der neue deutsche Wille da ankam.
Naja, zumal es auch, glaube ich, immer sehr schwierig war damals, deutsche Künstler in Amerika und England auf den Markt zu bringen. Da gibt es einige, die das versucht haben und nicht geschafft haben.
Bei Lake hat es funktioniert.
Ja, der Exotenstatus.
Die waren ich immer noch. Vorprogramm von Lynyrd Skynyrd.
Ja?
In Amerika, Stadion rufen und die Amis haben gar nicht gecheckt, dass das ein deutscher Act ist, weil sie so amerikanisch Sound hatten und Songs hatten.
Na gut, der Bandname ist natürlich auch, da gibt es keinen Hinweis drauf, wo die herkommen. Ne?
So, Millionen Amis denken ja heute noch, dass die Scorpions eine Ami-Band ist.
Ja. Trotzdem Akzent von Klaus Meine. Ich will mal zurück aufs Live-Geschäft. Ich meine, wenn ich diese Bilder sehe, dann habt ihr immer total viel Spaß auf der Bühne gehabt.
Ja.
Wie war das so auf Tour mit euch als Band damals?
Hammer. Hammer. Das war, wenn du jung bist, weißt du, und dann ist das scheißegal, dein Pensionszimmer so, oder die Umstände oder der Transport. Weißt du, mit 7,5 Tonner, wo die Heizung nicht ging, im Winter dann irgendwie nach Hannover fahren und so. Kein Problem.
Wurden auch mal Fernseher aus dem.
Nee. Wir sind Buben aus dem vorderen Teichgau.
Anständig erzogen.
Ja, wir. Von alles von den Drogen. Wir haben keine Drogen genommen. Weil wir auch gesehen haben bei anderen Bands, die vielleicht dann auch so einen Erfolg hatten, so einen, wie sagt man dann?
Hype, neudeutsch Hype.
Und die dann Party feiern, wir haben es jetzt geschafft und meinen jetzt Shampoos und Koks und talala. Da konntest du zugucken, wie die dann wieder in der Versenkung verschwunden sind. Mhm. Das haben wir gleich gewusst. Wir machen Musik wegen der Musik, weil wir Musik lieben. Die äußeren Umstände haben sich jetzt bei mir geändert in den letzten paar Jahren bei Grönemeyer. Aber das willst du nicht missen, diese Zeit.
Du hast mir mal erzählt, dass immer wenn ihr im Hansa-Studio seid, müsst ihr an Edo denken.
Ja, 1979 haben wir eine Platte aufgenommen im berühmten Hansa-Studio. Und da war ein Toningenieur, Tom Müller, eine Legende, voller Aschenbecher, Cognac-Schwenker. Haben Sie Markus erzählt? Das kommt so nicht mehr vor. Nee,
beides nicht mehr.
Cognac-Schwenker hatte ich noch nie.
Und jetzt, wenn wir mit Grönemeyer da im Hansa-Studio sind, gucken vom dritten Stock runter in den Hof, ist immer noch der Parkplatz und da ist immer noch ein blaues P, ein blaues Schild mit Tom Müller. Da lebt er nicht mehr, aber der Parkplatz ist noch da.
Muss man dazu sagen, ihr habt da mit Edo auch aufgenommen damals,
ja,
im,
ja,
Hansa-Studio.
Ja, ja. Oh, das war natürlich, Berlin, Hansa-Studio. Mein Gott.
David Bowie, Iggy Pop.
Ja, jo,
das war die Zeit.
Ne? Alle und war ein Hammer. Ich weiß noch, wir kamen da an, aus Hamburg, im Tiefschnee, nach Berlin gefahren, Hansa-Studio. Alle Autos waren nicht mehr zu erkennen, Meter hoch Schnee auf der ganzen Reihe geparkter Autos. Dann kam raus aus dem Studio Frank Zander. Wo ist mein Auto? Wo ist mein Auto? Da haben wir Frank Zander geholfen, sein Auto zu suchen, den Schnee wegzuschieben und sein Camaro anzuschieben. 15 Grad minus. Alter. Und dann gucken wir als Musik machen.
Wenn du diese Studiotechnik so anguckst heute, Markus, ich meine, wir sind hier in einem Studio, das eigentlich auch schon relativ old-fashioned ist, so einen großen Aufnahmeraum, das hat man alles gar nicht mehr.
Gibt's selten
noch. Gibt's selten noch. Ich glaube, wenn du nicht groß umgebaut hast, bei dir gibt's das auch noch.
Bei uns gibt's auch noch einen großen. Ein bisschen anders als er.
Mit einem riesen Flügel drin und so.
Mit Flügel, ja.
Wenn du das vergleichst heutzutage, die Produktionen von heute, sind die seelenloser?
Das kannst du pauschal nicht sagen. Nee, also, sagen wir mal, es ist einfacher, seelenloses Zeug zu produzieren, sagen wir so. Also du kannst halt dir gerade mit diesen ganzen Portalen wie Splice und jetzt kannst du dir halt tausende gute Sounds zusammenklicken. Ich unterrichte auch an der Popakademie und ich kenne viele junge Producer, die ganz tolles Zeug machen. Ich kenne aber auch einige, die einfach Sounds nehmen und schnell kollagieren und du bist halt schnell auf einem Level, wo es wirklich gut klingt. Aber die Seele von der Musik, ich glaube, der Edo hat immer gesagt, ganz egal, wie die Technik sich verändert, das Maß an wirklicher Inspiration bleibt immer gleich. Du hast ein paar Leute, die stechen raus, weil sie einfach einen Zugang zu was haben, zu dem andere eben nur einen eingeschränkten oder keinen Zugang haben. Und das wirst du immer merken, künstlerisch. Das sind die dann Bestand haben und die auch über eine lange Zeit was zu erzählen haben. Eigentlich sind es alles nur Tools. Edo war ein großer Mentor für mich, auch von der Studioproduktionsseite, Und ich fand es immer erfrischend, mit welchem bodenständigen Blick er da dran gegangen ist. Das waren Tools. Ich weiß noch, irgendwann gab es mal, ich habe das Studio noch erlebt, als es hier frisch war, mit dem alten Equipment. Da gab es dann noch einen legendären EMT-Hall und alles Mögliche. Und irgendwann gab es einen Einbruch und das Zeug war weg. Und dann musste quasi das komplette Equipment neu angeschafft werden.
Wie Einbruch?
Es wird eingebrochen.
Ja,
und geklaut. Wurde richtig, der EMT und das ganze Zeug wurde rausgestohlen. Ja.
Das weiß ich gar nicht.
Ja, das hat mir Edo mal erzählt, weil irgendwann Jahre später kam ich rein und sagte, wo ist denn das Teil, wo ist das Teil? Und er sagte, das war alles weg, innerhalb einer Nacht, wupp. Und dann haben sie halt, manche Teile gab es auch nicht mehr, es waren Vintage-Geräte, haben quasi das Studio neu ausgestattet. Und also ich glaube, es hat draußen niemand gehört, weil für Edo das einfach, der hatte, also auch als Producer generell, du hast dann einen Klang im Kopf und du nimmst die Tools, um diesen Klang sozusagen zu gestalten. Und mit manchen geht es einfacher, geht es schneller oder manche bringen dich auch auf eine andere Idee. Ja. Aber die Art und Weise, wie er damit umging, war einfach, ich habe die Idee, womit machen wir es? Ah ja, lass mal das probieren. So, es war auch immer sehr spielerisch und sehr,
ja.
Sehr, das war bei euch im Umgang mit der Band, glaube ich, auch, gell? Das fand ich auch so faszinierend. Und das ist, was du auf dem Album auch hörst. Ne? Du hörst so diese Kombination aus Spontanität. Also das klingt ja wirklich ganz viele Fills, die ihr spielt und Breaks, die ihr macht und so, die klingen wie gerade erst erfunden. Und wenn du dann aber die Platte analysierst, denkst du ja, Moment, da ist wieder vorgezogen, das spielen die alle zusammen und da spielt keiner rein und lässt Platz für den. Das ist dann auch schon sehr ausgecheckt. Und diese Fähigkeit, sozusagen es aufs Wesentliche zu reduzieren und die Spontanität drin zu lassen und trotzdem so ausgecheckt zu haben, dass es reproduzierbar ist und wirklich knackig auch so auf die Bühne kommt, ohne dass wieder einer irgendwie reinjammt, das hat halt mit sehr viel Arbeit, Disziplin und auch, glaube ich, diesem, was der Edo immer so ganz subtil in die Runde gestreut hat. Der hat eigentlich, so wie ich ihn kennengelernt habe, den Sound von der Platte mit den Musikerinnen und Musikern beim Aufnehmen.
Ja, dieses Familiäre. Heute gibt es das Einzelgängertum. Das meinte ich damit, dass viel mehr Einzelgängertum am Start ist.
Gibt es natürlich, ja klar, weil du, ich meine, deine Band ist der Laptop. Ich habe jetzt letztens gerade eine Platte gemischt von jemand, der hat nur mit GarageBand und ohne zugekaufte Plugins einfach eine Platte gemacht und hat ins Laptop-Mikro reingesungen. Aber das ist super spannend, ist mega.
Ja, das werde ich jetzt auch gefragt. Ja, ist was geworden, oder was?
Es ist so eine Elektroplatte mit Orchester-Sound. Hatte sich so ein paar Samples aus GarageBand. Und ist aber toll. Also es ist sehr Nische und speziell, aber geil. Also es geht, man kann das machen. Und der Edo wäre auch der Erste gewesen, der irgendwie sagt, ach so, das kann man jetzt damit machen. Na, let's do it. So.
Es geht um Soul.
Ja.
Und der hat Soul. Und er hat Erfahrung, jahrzehntelange Erfahrung. Edo hatte Soul, ganz klar. Wie er sagt, wenn Kids heute da vor dem Computer sitzen, wenn einer Soul hat oder vielleicht als Kind ein Instrument gelernt hat wenigstens oder so, dann kriegt er da auch da aus digitalen Signalen was Bewegendes raus, sage ich mal.
Aber es war ja immer so, weißt du, auch als die ganzen MPCs und Sampler rauskamen, jeder hat auf dem Ding rumgedrückt und irgendwie lustiges Zeug gemacht, aber es war halt nur einer Jay Dealer.
Ich vergleiche das immer mit Radioredakteuren von heute, weißt du? Da gibt es die nur den Computer bedienen und dem Algorithmus folgen und den Grundlagen, die man so hat im Radio und das schön einprogrammieren, dann gibt es aber immer noch, die werden immer seltener übrigens, die es mit Herzblut machen und Ahnung von Musik haben.
Ja. Ja. Schwarzwaldradio habe ich entdeckt.
Stimmt.
Da gibt es einen Typ, der spielt alte Soul-Musik.
Ah, cool.
Und Country und aber Informationen dazwischen, wo die Band herkommt wohl und der da bei denen mitgespielt und so, da steht total drauf.
Sowas wie das, was du eingangs erzählt hast, würde heute nicht mehr gehen. Es gibt keinen Radiomoderator wie Peter Urban, der sagen würde, ich habe hier was entdeckt, hört euch das mal an und geht zum Konzert. Und was mir auch aufgefallen ist, Armin, ist, dass zumindest in den Zeiten, in denen ich dann Edo wahrgenommen habe, dass es live nie ein und dieselbe Version gab von einem Song, sondern das war immer irgendwie anders. War das damals auch schon so?
Ja. Gib mir Musik.
Zum Beispiel.
8 Versionen.
Aber das fand ich aber gut. Weil ein guter Song ist ein guter Song. Und den kannst du dann kneten und treten und machen. Und das bleibt immer ein guter Song. Mhm. Und das hat mir Spaß gemacht, dass er Edo dann auch so offen war. Dass er, weißt du, nicht, ja, das muss jetzt immer so sein und so geht das Lied und das muss jetzt immer so interpretiert werden. Ja, wir haben dann geprobt, weil es irgendwie Festivals gab im Sommer und so. Aber meistens kamen ja auch die Ideen von ihm. Und dann sagt er, ja, wir könnten das mal so und so probieren. Mhm. Aber wie gesagt, ein guter Song ist ein guter Song, den kannst du nicht totknüppeln oder irgendwas.
Gibt es einen Gig oder eine Tour, die dir besonders im Gedächtnis geblieben ist? So viele.
1979, glaube ich, war das auch. Haben wir gespielt als Vorgruppe von The Who.
Oh.
AC/DC, Scorpions, in Nürnberg. Fritz Rau war der Veranstalter und er stand auf den Edo. Der hat uns auch immer gute Festival-Gigs zugeschoben. Okay, wir haben morgens um 9:30 gespielt. Da sind ein paar GIs aus den Schlafsäcken gekrochen. Was ist denn das da? Wir haben da eine Dreiviertelstunde gespielt morgens. Aber ich hatte dann einen All-Areas-Pass. Und ich stand den ganzen Tag auf der Bühne, bis abends, bis zum Hauptakt, bis zu der Bühne, habe mir alle Bands angeguckt. Bon Scott.
Geil.
Stand 5 Meter neben ihm.
Geil.
Wie geht mein letztens? Habe ich ein Lied gespielt. Mein Lieblingssatz von dem. One of these days I'm gonna change my evil ways. Das ist Rock'n'Roll-Poesie.
Das stimmt.
Und da habe ich auch den Unterschied gemerkt zwischen Scorpions, deutsche Rockband, eine Riesenwand mit Marshall-Boxen, die aber alle leer waren, wegen Transport im LKW. Links stand so ein kleiner Vox AC30, das war der
Kick.
Und dann auf der Bühne rum und Stirnbänder und wie wir rock you. Und dann kam AC/DC. Die hatten auch eine Wand hinten dran mit Marshall-Boxen.
Aber die war voll.
Ja, genau, die waren alle an.
Malcolm, dem sind sie Adern zu. Und ein Schalldruck. Unglaublich. Da habe ich dann gewusst, das ist der Unterschied zwischen Prosa-Rock und richtiger Rock. Also, also den Gig vergesse ich meinen Lebtag nicht.
Fritz Rau, er war ein großer Supporter überhaupt von deutscher Musik.
Der konnte uns gut leiten. Einmal waren wir in Frankfurt im Büro. Edo, wir waren anscheinend auf Tour und Edo hat gesagt, ich habe einen Termin im Büro von Fritz Rau. Und dann sind wir halt, dürfen wir mit? Ja, ich bin nur mal da reingeschlappt. Dann hat Fritz Rau den Geldbeutel aufgemacht und hat uns so ein paar Scheine gegeben und hat gesagt, da unten ist so ein Kiosk, da gibt es super Bratwurst. Geht mal was essen. Ich habe mit Edo was zu besprechen. Weißt du, so ein Typ war das.
Klasse. Es gibt natürlich noch ein Thema, was man ansprechen muss, Armin, wenn du schon mal hier bist. Ihr wart ja dann doch irgendwann, seid ihr abspenstig geworden oder beziehungsweise abtrünnig geworden.
Ja.
Ihr habt dann irgendwann nach dieser Produktion hier, glaube ich, war das, ne, als damals Edo das Grönemeyer-Album
81.
mit euch produziert hat.
Ja, wir waren die Studio-Musiker. Und
ihr seid dann zum Herbert.
Ich nicht.
Du nicht. Aber die anderen sind schon mal vorgegangen.
Ich meine, das war 81, ich bitte dich, Punk,
Jubel.
Und Herbert war ein Klavierspieler.
Das stimmt, mit Currywurst.
Und hatte so lange Haare und so. Nee, ich habe durch Edo ein Mädchen kennengelernt, die war aus Berlin. Und die war Lichtdesignerin bei Nina Hagen.
Aber.
Und in die habe ich mich verknallt und bin ihr hinterher nach Berlin. Ich war dann 2,5, 3 Jahre in Berlin, weil ich auch gedacht habe, hier auf dem Dorf, da ist irgendwie, weiß auch nicht, irgendwo rauscht der Anzug vorbei. Und Alfred und Norbi und Kaki, die waren mehr berechnend. Die haben sich dann ausgerechnet, beim Grönemeyer haben wir vielleicht eine bessere Chance wie beim Edu Zanki. Und dann sind die abtrünnig geworden.
Und du?
Aber ich habe immer noch beim Edu gespielt. Wenn der Gigs hatte, bin ich dann auch hier wieder angetanzt und habe mit Edu gespielt.
Da war auch dann irgendwann Schluss mit der Frau, ne? Und Edu hat dir sehr geholfen.
Ja, ja. Ja, das war. Edu ist nicht nur ein super Produzent, super Musiker, sondern auch ein super Mensch. Weißt du, ich habe Krach gehabt mit meinen Eltern, war verknallt in einem Mädchen aus Berlin. Bei wem konnte ich pennen? Bei Edu.
Hm.
Weißt du? Ja. Da hat sich nicht drum gedreht. Er sagt, geht nicht deine privaten Kacke, geht mich nichts an und so.
Und das finde ich zum Beispiel das Faszinierende, diese Familiäre, was bis heute eigentlich anhält. Auch die anderen genannten, er war dann bei Grönemeyer, aber es gab immer wieder einen Draht, man hat sich immer wieder getroffen, auch mal wieder zusammen gejammt und so. Das ist eigentlich, wenn er noch leben würde, würde das bis heute anhalten,
kann man so sagen. Ja, klar. Wir wissen, was wir Edu und Wilco zu verdanken haben. Das wissen wir.
Kommen wir mal zu euch, das machen wir nämlich auch immer noch in dem Podcast, so ein bisschen über euch sprechen. Markus, du hast schon ein bisschen angesprochen, was du machst, ein legendäres Studio übernommen, aber was konkret läuft gerade bei dir?
Im Moment mische ich eigentlich fast nur noch und viel unterschiedliche Sachen. Also wie du ja vorhin gesagt hast, das Pop-Business wandert mehr und mehr in den Rechner. Das heißt, ich kriege dann mehr die fertigen Spuren zum Mischen. Und dadurch, dass wir aber auch immer noch ein Studio auch mit einem großen Aufnahmeraum sind und so, hat sich das die letzten paar Jahre so ein bisschen verlagert, auch in so World-Music-Sachen, viel Jazz-Sachen und da, wo noch Bands zusammen wirklich, also so Indie-Bands und Projekte, wo Bands wirklich zusammen spielen. Wenn ich aufnehme, dann noch eine komplette Band einfach. Also so reine Overdub-Pop-Sachen mache ich eigentlich kaum noch. Was Edu ja auch sehr gern gemacht hat, auch was er mit dem André Heller gemacht hat, mit dem Afrika-Afrika-Produktion dann später, habe ich noch eine Platte zu mischen mit einem Orchester aus dem Jemen.
Oh, das
da freue ich spannend. Mich sehr drauf. Ja. Das ist eine Band, die das initiiert hat. Die heißen El Kat. Die operieren von Berlin aus und sind jetzt gerade in den USA auf Tour. Und die machen so eine Art traditionelle jemenitische Musik, aber mit Elektro, mit zum Teil selbstgebauten Uts und so. Und die haben mir erzählt, dass es einfach keine Konserven, keine Aufnahmen gibt von dieser großen Tradition jemenitischer Orchester, die jetzt durch den Bürgerkrieg halt fast alle aufgelöst sind. Und die haben jetzt wohl mit einem Exilmusikern eben eine Produktion gemacht, mit einer Sängerin, die dort sozusagen, die ist jetzt um die 80, so eine Ikone ist, dieses ursprünglichen jemenitischen Musikstils.
Wow, super.
Und das darf ich mischen, da freue ich mich sehr drauf.
Da musst du mal dran rumspielen, dann klingt das wie Heavy Metal. Ich habe eine lustige Erfahrung gemacht. Tatsächlich, ich mache ja viel das Weltmusikfestival in Rudolstadt und wir hatten dieses Jahr eine Tuareg-Band da. Mhm. Und ich habe diese Tuareg-Band gefragt, wie soll ich euch denn anmoderieren? Und die haben gesagt, pass auf, das machst du wie folgt. Die Westler, die denken alle, diese Fusion-Musik mit der Tuareg-Musik, die ist geil. Das machen wir, damit die Westler mal ihre Instrumente ausprobieren können. Und wir zeigen das mal richtig. Und hat er mir hinterher erzählt, wenn sie manchmal im Studio sitzen und daran rumschrauben an diesen Sounds und gewisse Effekte einmischen, klingt's wie Heavy Metal. Das ist
mega.
Tolles Projekt. Von dir, Armin, weiß ich, dass du Winzer bist. Hobbywinzer, aber ich glaube, das ist man in der Gegend so ein bisschen. Mein Schwiegervater ist auch Hobbywinzer.
Ja, aber die nächste Generation, also ich meine, ich gehe jetzt auch schon auf die 70 zu, aber bei uns im Dorf gab es das in jedem Haus. Und jetzt bin ich der Einzige.
Oh, okay.
Alles andere ist Winzergenossenschaft und Großwinzer und Maschinen und alles. Aber so wie ich das mache, alles von Hand. Ich habe keinen Weinbau studiert. Ich weiß nur, dass man sauber arbeiten muss.
überall.
Natur.
Der Rest Natur, ja.
Und also, dieses Jahr hat es gehagelt und jetzt habe ich 50 Liter weniger Traubensaft. Aber ich muss ja nicht davon leben. Hauptsache ist gut. Es sind nur 200 Liter, aber gut.
Musikalisch ist klar, Grönemeyer, aber machst du auch noch andere Sachen nebenbei?
Ja, weißt du, ich hader schwer. Ich habe jahrzehntelang Grönemeyer hin oder her Aber Freitag, Samstag habe ich mit irgendeiner Band gespielt. Ich habe immer gespielt. Jedes Wochenende hatte ich Gigs. Mit Kumpels, mit lokalen Bands und Aushilfe, weil die wussten, wenn sie mich anfragen als Aushilfe, dann nehme ich niemand den Job weg, weil ich habe den besten Job schon. Also das ist so, wenn du aushilfst, dann ist ein Aushilfsdrama ist dann vielleicht besser. Und er ist
und
vielleicht
ist er drin. Ja.
Und dann kommt der Originaldrama, dann sage ich, sorry, wir haben jetzt wir uns für den anderen entschieden. Und das passiert aber bei mir nicht. Ich freue mich, wenn ich einen Kollegen vertreten kann und so, aber dann sage ich aber, ja. Wie gesagt, ich habe immer gespielt. Dann kam bei der Pandemie mal ein Kumpel und hat gesagt, Achtung, wenn die Pandemie vorbei ist, das ist genau wie vor 100 Jahren. 1920, da war der Erste Weltkrieg vorbei, die spanische Grippe war vorbei, alle waren feierwütig. Ihr Musiker, ihr könnt euch nicht mehr retten vor Gigs, wenn die Pandemie vorbei ist. War leider nicht so.
Ist leider nicht so, ne?
Leider nicht so. Die Leute sitzen auf ihren Geldbörsen, ist alles vorbei.
Du hast natürlich auch hohe Konzertpreise inzwischen. Was ist bei Grönemeyer?
Ja, der ist auch, da war schon immer human.
Ja, bei Udo auch, aber das ist ja trotzdem, wenn du mit vier Leuten dahin gehst.
Ich habe mir noch ein Grönemeyer-Ticket gekauft. Aber ich weiß, dass es human ist. Das ist nicht irgendwie 120 Euro oder 160 Euro. Und beim Herbert kriegen die Leute 3 Stunden Musik für das Geld.
Ja.
Ich finde das als scheiße, je älter das ich werde. Genau, wie war bei Peter Fuchs in Berlin in der Waldbühne. 1 Stunde, 20 Minuten, inklusive Zugabe.
Oh, das
danke,
ist
tschüss.
Schon knackig.
Und keiner hat sich beschwert. Alle hatten eine Mordsparty und beim Herbert 3 Stunden. Ich habe das beim Herbert so geregelt vor 20 Jahren schon. Weil ich selber mal ein Crewmann war, habe ich heute noch ein gutes Verhältnis zu der Crew. Mit der Crew fahre ich also auch bei denen mit dem Bus mit und dann sagen die, ja, die Musiker kommen mittags um 4 in die leere Halle und wollen einen Soundcheck machen. Quatsch, in der leeren Halle, weißt du, das ist
ja, klar.
Und sie müssen dafür morgens um 6:30 schon anfangen zu arbeiten. Dann habe ich gesagt, und was war die andere Möglichkeit? Ja, die Band macht gar keinen Soundcheck, wir machen Soundcheck, wir sind 120 Leute und das werden ja wohl eine Band zusammenfinden. Und die können mittags dann checken. Und wir kommen abends um 6:30 zum Catering. Und ich sage, gut, ich spreche mit der Band. Dann habe ich mit der Band gesprochen und alles klar. Seit 25 Jahren machen wir keinen Soundcheck mehr. Wir gehen hin zum Essen. Und dann haben
und
wir
dann
immer
geht
noch,
auf die Bühne.
Haben wir immer noch eine Stunde mega. Zeit zum Abhängen und dann gehen wir auf die Bühne. Und noch nicht einmal ist passiert, dass irgendwas nicht gestimmt hätte.
Mhm. Das war eine mega Crew.
Ja, ja, klar.
Nee, die waren dann halt auch motiviert,
ja,
weißt du?
Ja.
Die wollten sich nicht sagen lassen, meine Hi-Hat ist umgefallen, du hast die Schraube vergessen oder irgendwann. Nix.
Mitunter virtuose Musiker. Ich liebe das immer, wenn die Roadies bei Udo da mal irgendwann eine Session machen. Da kommt aber
ein Bandball raus, mein Lieber.
Das machen unsere auch. Und ich höre das aber nicht, weil ich dann noch Modell bin.
Es gibt viele Schnittmengen, vielleicht sind es dieselben.
Aber die beiden von Maffei, die hatten es immer beneidet. Die haben gesagt, ach gut, habt ihr einen coolen Chef. Und dann nicht mal Soundcheck. Wir müssen mittags das ganze Programm üben. Das ganze Konzert. Und danach normal.
Alter. Bevor wir Schluss machen, Markus, du bist dran. Mit welchem Titel sollen wir aufhören? Wenn du dir
take it to the break of day.
Okay, take it to take you to the break of day.
Take you to the break of day, genau.
Wunderbar.
Wir machen die Nacht durch.
Wir machen die Nacht durch, das machen wir, glaube ich, heute auch. Abschließend gefragt, frage ich jeden, wenn ihr an Edo als Mensch zurückdenkt, was bleibt in eurem Herzen hängen?
I miss him too much. Er ist wirklich, dass der in meinen Leben gekommen ist unglaublich. Den hat irgendjemand geschickt. Mhm. Weil, wie gesagt, das war, der hat mich auf die Schiene gestellt, auf der ich heute noch geradeaus fahren kann und kann zurückgucken und sagen, danke, Edo. Good man.
Ja, große Dankbarkeit bei mir auch. Also es ist so ein, einfach als Mentor in dem, wie er im Studio war, einfach so eine prägende Erfahrung. Und für mich ist es, ich erinnere mich einfach ganz oft an ihn, wenn ich bei mir im Studio sitze und höre und dann mir auffällt, jetzt höre ich gerade so, wie Edo gehört hat. Das war aha. neu für mich, als aha. ich hier ankam. Ja, also Edo hat zum Beispiel beim Mischen auch immer den Song von Anfang bis zum Ende durchlaufen lassen. Aha. Der hat nie an irgendwas rumgefrickelt. Das war eigentlich, der Edo ist für mich, he is breathing song. Ja? Also aha. er ist der Songman eigentlich. Der aha. hat wirklich alles, jede Entscheidung, die er getroffen hat, für den Song getroffen. So. Und das ist eine Sichtweise oder eine Art, mit Musik umzugehen, die so schön und entspannt ist. Und das habe ich durch ihn gelernt und erfahren. Es wirklich einfach trägt mich auch durch mein berufliches Leben durch.
Super. Herzlichen Dank an euch, Markus Born, danke, Armin Rühl, ja. Komplizen der Edo Zanke Podcast Nummer 8 war das schon. Zum Album Here Comes the Night. Hat mir viel Spaß gemacht mit euch. Wir können noch stundenlang weiterreden. Ding, 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 ding. Tschüss, danke.
Nice one. That's not